Guten Morgen. Wir haben heute viel in den Liedern schon von Sehnsucht, von Hoffnung, vom Glauben gesungen. Und auch in den Berichten. Und es geht mir jetzt gerade noch so ein bisschen nach. Als ich über ein Thema für diesen Gottesdienst nachgedacht habe vor ein paar Wochen, fiel mir dieser Satz auf einmal so ein: Hoffnung für verletzte Herzen. Das ist der Untertitel von Befreit Leben. Aber ich habe mir gedacht, Hoffnung ist doch etwas, was wir alle brauchen, was uns alle betrifft. Es zieht sich durch unser ganzes Leben. Und nicht nur durch unseres, sondern schauen wir uns um, durch Politik, durch die Forschung, durch den ganz normalen Alltag. Überall begegnen wir Hoffnung. Viele Gespräche in der Politik würden schon längst eingestellt werden, wenn nicht zumindest ein kleiner Funken Hoffnung noch da wäre. Keine Forschung würde irgendwie in Gang gesetzt, wenn nicht wenigstens eine kleine Hoffnung da wäre, doch noch das rettende Medikament oder was auch immer zu finden. Und unser Alltag? Ja, wir haben gerade von der Hoffnung gehört, dass der Vater doch noch zum Glauben gefunden hat. Aber schauen wir unseren Alltag mal an. Ja, manches hoffen wir, dass sich das nie verändert. Aber bei vielen hätten wir es doch gerne, dass sich etwas tut oder dass wir uns selber verändern. Wir hoffen auf Heilung, wenn wir krank sind. Aber auch andere, kleinere Dinge. Wir hoffen, dass der andere sein Wort hält, wenn er uns was verspricht. Und wenn ich so an meinen Garten denke, ich habe jetzt ausgesät, ausgepflanzt und ich hoffe doch im Herbst zu ernten. Und ich habe mal so im Internet nachgeschaut, was heißt eigentlich Hoffnung? Wie wird denn Hoffnung definiert? Und die Definition, die ich gefunden habe, die ist ein bisschen länger, aber ich lese mal vor. Hoffnung ist eine zuversichtliche innere Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass wirklich Gewissheit darüber besteht. Sie kann begleitet sein von Angst und Sorge, dass das Erwünschte nicht eintritt. Und das Gegenteil wäre die Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit, die Resignation oder sogar die Depression. Und wenn wir dann im Netz schauen, gibt es einen Haufen Einträge. Also über 12 Millionen habe ich dazu, sieht man ja mal oben gesehen. Und die Frage ist, worauf stützen wir unsere Hoffnung? Sind es Erfahrungen, Vertrauen, Zusagen der anderen? Wir merken, wir brauchen Hoffnung und die Frage ist, worauf setzen wir unsere Hoffnung? Und ja, auch in der Bibel wird viel von Hoffnung gesprochen und geschrieben. Und wenn wir mal so überlegen, worauf hoffen wir eigentlich, wenn wir an Jesus glauben, dann werden wir auch eine ganze Menge finden. Nur als paar Beispiele. Wir hoffen auf eine zukünftige Welt. Wir setzen unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott, so steht es im 1. Timotheus 4. Wir hoffen, dass er uns führt, zu uns redet und leitet. Und wenn wir die Definition vom Glauben im Hebräerbrief mal lesen, merken wir, dass Glaube und Hoffnung ganz eng zusammengehören, wie zwei Seiten einer Medaille. Ich lese mal Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und nicht ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das ist Hoffnung. Das ist der Grund unserer Hoffnung. Und was ist jetzt mit dem verletzten Herzen gemeint? In der Bibel steht das Herz immer für das Zentrum des Menschen. Der Ort, an dem Willen, der Gedanke, die Gefühle, ja eigentlich alles zusammenkommt. Also der Mensch in seinem ganzen Wesen, in seiner ganzen Vielfalt, in allen seinen Facetten. Darum geht's also für uns nicht nur in Teilbereichen, sondern als Ganzes, in seiner Gesamtheit. Und über Verletzungen, glaube ich, brauche ich nicht viel zu erklären. Wir leben in einer Welt, in der es Verletzungen zum Alltag gehören. Wir wurden schon verletzt, Wir verletzen andere durch unsere Worte, vielleicht auch manchmal durch das, was wir tun, ohne es zu wollen. Aber Verletzungen sind auch alltäglich. Also wenn wir von Verletzungen, wenn wir zum dem Thema Hoffnung für verletzte Worte geht, dann geht es um uns. Und bevor ich jetzt zum Text komme, möchte ich noch mal ganz kurz die Geschichte eigentlich vom Israel zusammenfassen oder einen Ausschnitt. Wir wissen, Gott hat immer wieder um sein Volk gerungen, ihm klargemacht, wenn es nicht zu ihm umkehren wird, werden sie besiegt, werden sie in ein fremdes Land verschleppt, ins Exil. Und so kam es auch. Aber Gott hat ihnen auch verheißen, dass er von sie von dort zurückbringen wird und erneut mit ihnen anfangen wird. Das war eine Hoffnung auch. Und auch das ist passiert. Und mit dieser Hoffnung waren viele Hoffnungen verbunden. Hoffnung auf Frieden, auf Wohlstand, Gerechtigkeit, auf Gottes Nähe, Freude und. Und vieles mehr. Und wie sah die Wirklichkeit aus? Das Land war verwüstet, von anderen Völkern bevölkert. Jerusalem lag in Trümmern. Und es ging einfach nicht weiter beim Wiederaufbau. Immer wieder Anfeindungen von außen, Angriffe. Aber was für sie vielleicht noch schlimmer war, die es geschafft hatten, unterdrückten die anderen. Es versklavten sogar ihre eigenen Landsleute. Eine ganz große soziale Ungerechtigkeit. Und wer das mal genauer nachlesen möchte, dem empfehle ich das Buch Nehemia. Zerplatzte Träume, zerplatzte Hoffnung. Wo war Gott in dem allen? Und in dieser Situation hinein spricht Gott durch Jesaja immer wieder und gibt dem Volk neue Hoffnung. Viele Kapitel lang. Unser Text steht schon fast am Ende dieser Reden, in denen es auch immer wieder vom Gottesknecht, der kommen wird, gesprochen wurde. Und ich lese nach der neuen Luther-Übersetzung aus Jesaja 61, die Verse 1 bis 4 und Vers 10. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und ein Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben werde, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit. Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen und was vor Zeiten zerstört worden ist, wieder aufrichten. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht zerstört gelegen haben. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie ein Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Soweit der Text. Ein Text, in dem nicht einmal das Wort Hoffnung vorkommt und der doch so viel enthält, was den Menschen damals und uns auch heute Hoffnung geben kann. Es sind Zusagen, Verheißungen Gottes, die zu einem für das ganze Volk, aber auch für jeden von uns persönlich gelten. Verheißungen, denen sie erstmal glauben mussten, glaubten, die sie aber noch nicht erlebt hatten. Verheißung ist ja etwas, was in der Zukunft liegt. Vorhin habe ich nach den Gründen unserer Hoffnung gefragt. Worauf setzen wir unsere Hoffnung? Und ich möchte sie hier nochmal ergänzen. Gott gibt uns Hoffnung, weil er unseren Horizont erweitert, ja, weil er uns dahinter sehen lässt, das, was noch kommt. Wir wissen durch das Neue Testament, dass diese Verheißung, dass dieser Gottesknecht, von dem hier die Rede ist, Jesus ist, auf Jesus hinweist. Manches wurde bei seinem ersten Kommen auf diese Welt schon erfüllt und auf manches warten wir auch heute noch. Jesus hat diesen Text in Auszügen zitiert, als Johannes, der Täufer, im Gefängnis saß und er ins Fragen, ins Zweifeln kam, ob Jesus wirklich der verheißene Messias sei. Johannes sah, was Jesus tat. Blinde und Lahme wurden geheilt. Die frohe Botschaft wurde verkündet. Aber er selbst saß im Gefängnis und kam nicht frei. Und auch heute sitzen viele wegen ihres Glaubens im Gefängnis. Und Israel, als es diese Zusagen Gottes hörte, erlebte es eine ganz andere Realität. Es war nichts davon bis dahin zu sehen. Und merken wir diese Spannung, in die dieser Text zweimal hineingesprochen wurde? Die Realität sah völlig anders aus als das, was Gott ihnen zusprach. Für wen sind jetzt aber diese Verheißungen? Wir lesen hier von Elenden. Dieses Wort kam mit arm, sanftmütig, demütig, aber auch mit bedrückt oder gedemütigt übersetzt werden. Und die gute Botschaft ist, Gott nimmt sich ihrer an. In Jesus wurde es greifbar. Wir wissen, wie Jesus gelebt hat, als er hier auf dieser Welt war. Weiter wird von Menschen mit gebrochenen, zerbrochenen Herzen geschrieben. Das sind Menschen, die entweder unter ihrer eigenen Schuld innerlich zerbrechen oder Menschen, die an dem, was ihnen das Leben so schwer macht, fast zugrunde gehen. Was Menschen ihnen antun, fast zerbrechen, zu zerbrechen drohen oder sogar zerbrochen sind. Jesus will genau diesen Menschen Heilung schenken und bringen. Was für eine Botschaft. Und die Gefangenen und Gebunden will er frei machen. Um gefangen zu sein, brauchen wir nicht unbedingt im Gefängnis zu sitzen. Wie oft sind wir in unseren eigenen Gedanken gefangen, in unseren Erinnerungen, die uns nicht loslassen, nehmen uns Lebensumstände die Luft zum Atmen, engen uns ein, fesseln uns. Oder wir sind an Dinge gebunden und Jesus will uns da rausholen. Und genau das habe ich die letzten Wochen so erlebt. Die Situation, in die ich hineingestellt ist, gab viele, viele Punkte, die ich erfüllen wollte, musste und auf einmal alles so eng war und ich nicht wusste, wie ich da rauskomme. Und ich innerlich mich völlig zurückgezogen habe und wie in so einem Gefängnis saß und aus meinem nicht mehr rauskam und nicht mehr mich selber eingeigelt habe. Aber Gott will uns da frei machen und da rausholen. Und das habe ich schon oft erlebt. Und vielleicht auch ihr. Die Trauernden will er trösten. Es gibt so vieles, was uns trauern lässt. Trennung, Tod, wie wir es gerade gehört haben, Verletzung, aber auch Versagen. Trauer über das, was geschehen ist, oder aber Trauer über das, was nicht passiert ist, was hätte aber sein sollen, was wir gebraucht hätten. Finden wir uns in eine dieser Gruppen oder in mehreren wieder? Ich schon. Und diese Verheißung, die wir jetzt hier gelesen haben, die geben uns Hoffnung. In wie vielen Situationen habe ich es schon erlebt? In wie vielen Situationen habt ihr es schon erlebt, dass Gott genau zu euch in diesen Situationen kam? Doch was bewirkt die Hoffnung? Welche Auswirkungen hat sie? Und da drei kurze Punkte dazu. Die Hoffnung verändert unseren Blick. Sie verändert zum einen unseren Blick auf Gott. Erschien er vorher noch als ein ferner Gott, der sich nicht gekümmert hat, der seine Leute alleine lässt, so ist er jetzt ein naher, ein persönlicher, ein liebender Gott, der sich gerade der Schwachen, unserer Schwachheit annimmt. Wir haben es gerade gehört, um wen er sich da alles kümmert. Ein Gott, dem meine Situation, meine Verletzung, meine Trauer nicht egal sind. Durch Jesus kommt er und seinen Geist kommt er zu uns in unser Leben hinein. Er stellt sich hier im Text mit Namen vor. Wir lesen das, überlesen das vielleicht schnell, denn es heißt, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir. Aber was hier Herr steht, in Großbuchstaben geschrieben, das ist der Name Gottes, Jahwe oder Jahwe. Gott stellt sich hier vor als der, ich bin bei dir. Ich bin der, ich bin. Es wird verschieden, kann verschieden übersetzt werden. Wir wissen es nicht, aber Gott stellt sich hier ganz persönlich vor. Er ist ein ganz persönlicher Gott. Und hier steht von seinem Geist, der auf dem Messias, auf dem Gesalten, auf Jesus lebt, aber wo wir seit Pfingsten ja auch, den wir zugesprochen haben und den wir erhalten haben. Also er kommt durch seinen Geist und durch Jesus in unser Leben hinein. Er stellt sich hier mit seinem Namen vor, mit dem er schon sich Abraham und auch später Mose vorstellte. Dort, wo ich diese Zuwendung erlebe, ihr Glauben schenke, verändert sich aber auch mein Blick auf mich selber. Egal, was andere Menschen über uns sagen oder gesagt haben, wir dürfen Gottes Sicht annehmen. Wir sind Geliebte Gottes. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Er hat uns errettet. Er hat uns Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Was heißt das denn? Er hat uns errettet, er hat uns vergeben. Es ist seine Gerechtigkeit. Durch sein Handeln schenkt er uns Würde. Und ich weiß nicht, wie Sie, wie ihr aufgewachsen seid, was ihr gehört habt, was ihr von euch denkt. Ich habe oft gehört früher, naja, du bist ja nun mal da, haben wir dich auch lieb, oder aus dir wird nichts, du kannst nichts. Also etwas, was meine Würde untergraben hat. Aber Gott schenkt uns unsere Würde zurück. Er sagt, du bist geliebt, du bist mein Kind, ich habe dich gewollt. Und so können wir noch viele Bibelstellen in der Bibel dazu finden. Ich habe dich errettet, du bist mein. Aber wenn wir so wissen, dass Gott von uns denkt, dann verändert er auch den Blick auf den anderen. Auch für meinen nervigen Nachbarn gilt das, dass Gott ihn liebt. Für meinen Chef, für den anderen in der Gemeinde, den ich vielleicht lieber ausweiche, weil seine Art mir nicht so ganz passt. Oder wem auch immer. Vielleicht fällt euch da durchaus jemand ein, wo er sagt, naja, gut. Und wenn mir das bewusst wird, wie verändert das dann meinen Blick auf den anderen? Das zweite ist, die Hoffnung setzt in Bewegung. Da haben wir gerade gelesen, sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen und was vor Zeiten zerstört worden ist, wieder aufrichten. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht zerstört gelegen haben. Auch wenn das hier etwas war, was noch weit in der Zukunft war und was sie nur im begrenzten Maße damals schon erlebt haben. Es hat sie auch damals schon die Israeliten in Bewegung gesetzt. Denn ich habe schon erzählt, als sie dahin kamen, lagen jahrelang die Städte schon in Trümmern. Jerusalem war ein Trümmerfeld, die Stadtmauer kaputt. Und sobald sie was aufgebaut haben, kamen die Feinde und haben sie wieder alles wieder kaputt gemacht. Es war nicht so, dass sie nicht einmal hier und dort ein wenig gebaut hätten. Doch waren sie auch schnell wieder entmutigt. Erst als sie wieder Hoffnung hatten, begannen sie wieder ernsthaft mit dem Aufbau. Eine Hoffnung, die sich auf die Zusagen Gottes stützte. Im Buch Nehemia ist das wunderbar beschrieben, wie sie die Stadtmauer wieder aufbauten. Weil Nehemia diese Zusage von Gott bekommen hat und die anderen angesteckt hat damit. Weil er ihnen die Botschaft Gottes weitergegeben hat. Und sie fingen an zu bauen und haben innerhalb von 40 Tagen die komplette Stadtmauer wieder aufgebaut. Und dann konnte auch in der Stadt aufgebaut werden. Hatten sich die Bedingungen verändert? Nein. Der Glaube an Gottes Zusagen, die Hoffnung, hatte die Menschen verändert. Noch immer gab es Widerstand von außen oder aus den eigenen Reihen. Noch immer gab es Schmähung und Bedrohung bis hin zum Mordversuch von außen. Noch immer gab es Ungerechtigkeiten. Manches Mal wollte sie der Mut verlassen. Was ihnen geholfen hat, war das Vertrauen, nicht das Vertrauen auf ihre eigenen Kraft, sondern auf die, dass sie Schritte im Vertrauen auf Gott gegangen sind. Und das ist das, was auch uns helfen kann. Denn wenn wir uns auf unsere eigene Kraft verlassen, ich weiß, wie schnell ich entmutigt bin und wie schnell ich dann etwas hinschmeiße und sage, es hat ja doch keinen Zweck. Oder ich schaue mir die Aufgabe an und sage, die ist wirklich eine Nummer zu groß für mich. Hoffnung aktiviert uns zum Handeln. Hoffnung sagt, Gott schafft das und wir packen mit an. Hoffen wir so? Oder sagen wir, ich hoffe auf den Herrn und er wird das schon machen und lehne mich dann entspannt zurück? Ich merke, dass mir oft dieser Blick auf Gottes Möglichkeiten fehlt und ich mich nur auf meine eigenen Möglichkeiten verlasse. Oder dass ich sage, ja, das können auch gerne mal andere machen. Und wenn ich da an unsere Gemeinde denke, erleben wir da nicht manches Mal Ähnliches wie Nehemia? Bedenken, Zweifel, Widerstände und. Auch wenn es um neue Aufgaben geht oder um das alltägliche Miteinander, unser Gemeindeleben. Wie gehen wir dann damit um? Oder betrachten wir unser eigenes Leben? Habe ich den Mut, Veränderungen zu wagen? Ich merke, wenn ich nicht hoffe, dass etwas Besseres kommt, werde ich diesen Schritt nicht gehen. So vernünftig er auch klingen mag. Oder ich werde ihn halbherzig gehen und dann beim ersten Widerstand aufgeben. Aber setzt mich die Hoffnung, der Glaube noch in Bewegung? Worauf hoffen wir? Und das Dritte, Hoffnung führt zur Freude. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie ein Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck. Geziert wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Glauben wir das? Bringt uns unsere Errettung noch zum Jubeln? In der Elberfelder Übersetzung klingt der Vers schon fast euphorisch. Da heißt es freuen. Ja, freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott. Ich habe vorhin das Lied angeschaut und gedacht, ja, das ist genau das, was wir vorhin gesungen haben. Dieses Vertrauen, die Hoffnung vorher und dann dieser Refrain, wo es ums Jubeln geht, wo es darum geht, ich will danken, ich will jubeln. Tun wir das noch? Und ich habe vorhin schon erzählt, dass die letzten Wochen für mich, ja, dass ich da gefangen war in meinen Gedanken, in meinen Erinnerungen, in meinem, was mich gerade so bewegt. Und da ist mir das ganz schön verloren gegangen. Ich habe nichts davon gespürt. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum ist so oft nichts bei mir, bei uns von dieser Freude zu spüren, von diesem Jubeln? Ist es schon zu selbstverständlich geworden? Aber ich habe mir auch gedacht, ja, wir brauchen das wieder, diese neue Blickrichtung, neu auf Jesus, auf Gott, auf das, was er tut, auf sein Handeln, wie er in unserem Leben eingreift. Und wir brauchen es, dass er uns in Bewegung setzt, dass wir mit ihm Schritte gehen. Dann werden wir auch wieder ganz neu zu dieser Freude durchkommen. Weil es ist ja nicht so, dass ich es nicht weiß. Aber das landet nur noch in meinem Kopf und nicht mehr in meinem Herzen. Ich habe vorhin schon Nehemia erwähnt, schon öfter, und wir alle kennen wahrscheinlich auch diesen Vers aus Nehemia 8. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wie können wir also wieder zu dieser Freude kommen? Vielleicht wäre es ein erster Schritt, wieder bewusst wahrzunehmen, was Gott uns in Jesus alles geschenkt hat. Und ich möchte euch Mut machen, schreibt euch doch das mal zu Hause auf, Was hat euch Gott alles geschenkt? Was hat euch Jesus alles geschenkt? Und worauf dürfen wir begründet hoffen? Es ist ja keine Hoffnung wie, ich hoffe, dass es heute Abend noch regnet oder nicht regnet. Es ist eine begründete Hoffnung, weil Gott hinter seinem Wort steht. Was hat er uns alles geschenkt? Ich möchte kurz zusammenfassen. Die Verheißungen in unserem Text sind gerade für die Schwachen, für die, die sich um ihre Hilfsbedürftigkeit bewusst sind, die darum wissen. Aus dem Glauben an die Verheißung Gottes wächst Hoffnung. Die Hoffnung verändert unsere Sicht auf Gott, auf uns und auf unsere Mitmenschen. Und die Hoffnung setzt uns in Bewegung. Die Hoffnung führt zur Freude, dass wir das immer wieder neu erleben. Das schenke uns Gott. Amen.